Heute bei uns im Studio eine Frau, die die Basler Kultur- und Eventszene prägt wie keine andere. Herzlich willkommen im Baselcast, CEO von der Balbas Session, Beatrice Stirnimann.
Danke für die Einladung.
Beatrice, wenn man so an Events denkt in Basel, dann denkt man an Zwiesingdorf mit Roger Brennwald oder an das Tattoo mit Marc Schuia. Und dann kommt gleich mal, oder auch, die Balbas Session mit Beatrice Stirnimann. Kann man sagen, du bist Basler VIP?
Oh, nein, das würde ich nicht sagen.
Komm jetzt.
Nein. Das, also klar, man ist natürlich ein bisschen mehr in den Zeitungen, wenn man so einen Job hat, aber ich bin immer noch eine bodenständige Person und ich sehe mich überhaupt nicht als VIP. Aber die bei uns auf der Bühne stehen, die sehe ich als VIP.
Das sind internationale VIPs.
Genau.
Aber hast du, also wie muss ich mir das vorstellen? Man sagt immer, Erfolg ist das beste Bahnfahrer. Hast du denn so kurz vor Festivalbeginn steigen deine Followerzahlen und hast viele neue Freunde, die Tickets haben?
Das ist so. Und das finde ich auch immer wieder spannend. Aber manchmal denke ich dann, Mist, jetzt muss ich auch alle diese E-Mails noch beantworten. Und dann stresst mich das ein bisschen. Und nachher, wenn ich einmal darüber schlafe, weiss ich, es ist ein grosses Kompliment, dass dann plötzlich so viele Leute auch das Festival besuchen. Und dann, dann tue ich die mit viel Freude beantworten. Ob ich ihnen dann noch helfen kann, das steht meistens in den Sternen. Weil wenn sie mir schreiben, ist es oft schon spät und dann sind die Billette schon weg.
Wir probieren im Baselcast ja immer ein bisschen auch den Menschen kennenzulernen. Ich nehme an, du hast schon 1 Million Interviews müssen geben über die Balbas Session. Darum lassen wir die heute ein bisschen, also wir kommen schon noch drauf, aber es ist jetzt nicht so relevant. Heute probieren wir mal eine Beatrice Stirnimann Session.
Okay, mal schauen, was ich da erzählen kann und was nicht.
Wo bist du aufgewachsen?
Aufgewachsen bin ich im Baselbiet in Liestal und das war eine tolle Zeit gewesen. Das hat mich auch sehr geprägt, weil Liestal ist eigentlich so, als Kind hat das eine super Grösse gehabt. Damals hat man ja noch in die Schule laufen und in den Kindergarten und wieder heimlaufen. Und das ist etwas, was ich total genossen habe. Also Liestal hat mir immer sehr gefallen. Und heute bin ich aber viel lieber in Basel.
Und darf ich fragen, also hast du eine glückliche Kindheit gehabt? Was haben die für ein Elternhaus gehabt?
Ja, also ich sage, ich habe eine sehr glückliche Kindheit gehabt. Ich hatte zwei Schwestern gehabt. Und,
also immer noch?
Immer noch, ja genau. Ach, ich habe zwei Schwestern. Ja. Meine Eltern sind leider beide nicht mehr da. Und, aber ich glaube, ja, also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe viel können erleben. Wir sind eine einfache Familie gewesen. Also ja, meine Eltern sind beide jetzt nicht reich aufgewachsen. Mein Vater ist aus dem Luzernischen, meine Mutter aus dem Urnenland, auf der Alp aufgewachsen und das hat mich sicher auch geprägt. Aber
was haben Sie denn beruflich, also dieses Elternhaus?
Schlussendlich haben eigentlich beide im Restaurant geschafft. Mhm. Meine Mutter ist aus dem Urnenland nach Bratteln gekommen und mein Vater konnte bei der Brauerei Ziegelhof anfangen. Und dann haben sie sich eigentlich in einem Restaurant kennengelernt, wo mein Vater das Bier angeliefert hat und meine Mutter im Service geschafft hat.
Haben die ein spezielles musikalisches Elternhaus gehabt? Also, hat irgendjemand ein Instrument gespielt oder hast du dort die Liebe zur Musik? Wo ist das in dein Leben gekommen?
Später. Das ist etwas, wo das Einzige, glaube ich, was ich meinen Eltern vorhalten kann. Sie haben mir nicht ein Instrument beigebracht oder mir die Möglichkeit gegeben, ein Instrument zu lernen. Ja, vielleicht bin ich selber auch ein bisschen schuld gewesen, weil ich bin lieber auf dem Fußballplatz und habe mit den Buben geschüttet oder, oder Führli gemacht oder so. Nein. Und ich habe dann selber lange Fasnacht gemacht in Liestal. Aber sonst bin ich nicht gross musikalisch. Das ist dann erst später gekommen. Da gibt es so 2, 3 Sachen, die mich geprägt haben. Ja, dass ich zu dem gekommen bin. Also das eine war, im Frühjahr haben wir ja so Ghetto-Blasters gehabt, meistens mit 2 Kassettengeräten. Und ich bin damals, ich weiss nicht mehr, ob das Radio Basilisk oder SRF 3 war, ich weiss es nicht mehr, was es war, aber es hat immer Musik aus einer Disco aus Basel, aus dem Happy Night. Und so habe ich meine ersten Musiktapes zusammen geschustert eigentlich. Also der Herr Sattler, den habe ich erst gerade mal persönlich kennengelernt. Das war eigentlich der, der mich so ein bisschen auf den Weg gebracht hat. Und das zweite Mal, wo ich wirklich sehr intensiv mit Musik in Begegnung kam, war während meiner Lehre gewesen, bei der Rohner AG, wo ich eine kaufmännische Lehre gemacht habe. Ein von meinen Vorlehrlingen war der Matthias Wilde gewesen. Und der Matthias Wilde, über den hat man geschwärmt, weil der ist von der Lehre direkt zum Radio zum Radio und das ist toll. Und dann habe ich da immer wieder habe ich von dem gehört. Und das ist das eine gewesen. Und in der Lehre hat es dann noch eine andere Begegnung gegeben. Dort haben zwei Herren geschafft. Die haben die Hendrix Experience, sind die eigentlich so die Köpfe gewesen. Und dort habe ich irgendwie, die haben dann erzählt von Konzerten und ich war 16, 17 gewesen und so. Und ich habe das mega cool gefunden. Und das hat mich so ein bisschen eigentlich auf den Weg gebracht damals.
Was hat man denn damals, wenn du nach Basel bist, wo ist man da hin?
Damals?
Ja.
Ja, also wir als Junge sind wir einfach in den Steinen und in den Steinen ist der Punk abgegangen. Das ist heute zum Teil auch noch so, aber ja, und dann das Atlantis hat es natürlich damals schon gegeben. Und ich habe sehr strenge Eltern gehabt. Also ich habe nicht viel dürfen in meiner Jugend. Und mein allererstes Konzert, das ich dann so richtig bewusst besucht habe, war Falco im Hallenstadion. Und dann ist relativ gleich ein Konzert vom Herbert Grönemeyer. Und dann, habe ich halt die Sachen besucht, die meine Eltern haben wollen besuchen. Da hat es halt in Liestel dann ab und zu mal irgendein Fest gegeben, wo man dann gegangen ist. Aber das hat sich alles so erarbeitet. Und dann kann ich mich noch erinnern an ein Lager, wo ich gesehen bin, in Fiesch, in einem Turnlager. Und dann haben wir dort auch nicht dürfen in die Disco gehen, die es dort gegeben hat. Und dann ist irgendwie aber ein Lied gelaufen von AC/DC, Hellspells. Und das ist auch so etwas, dort bin ich wahrscheinlich dann so am Anfang ein bisschen auf meinen Hardrock-Trip gekommen.
Das sind so man kann schon sagen, du bist auf der Rockschiene daheim.
Ja, mittlerweile schon nicht mehr ganz so.
Ja, aber die Rockschiene hat die am Anfang geprägt.
Die hat also am Anfang
Gitarre
schon.
Als Plattenteller.
Ja, schon. Ja. Obwohl ich halt dann schon eben die Disco-Musik aufgenommen habe und so, aber ja, irgendwie Musik ist einfach etwas Faszinierendes. Musik hat bei mir dann immer viele Emotionen ausgelöst und ja, so. Ganz genau kann ich das auch nicht mehr alles nachvollziehen.
Aber
ja.
Der Drang war nicht, dass du gesagt hast, ich will ein Musikstar werden.
Oh nein. Okay. Nein, ich bin ja völlig unmusikalisch. Ich kann weder singen noch spielen, eben wirklich ein Instrument. Also das in Piccolo habe ich ja nur gelernt nach Gehör. Und weil es so Noten gibt, wo auch immer steht, welchen Knopf das man muss drücken. Aber ich könnte jetzt immer noch nicht irgendeine Noten lesen und irgendetwas freihändig spielen. Absolut unfähig.
Du hast deine Ausbildung angesprochen, also kaufmännisch hast du gelernt.
Ja. Also das war meine zweite Lehre.
Deine zweite Lehre?
Die erste habe ich abgebrochen.
Was war das?
Im Gastgewerbe, Hotelfachassistentin. Ich wollte immer ein Hotel führen, aber irgendwie war das dort einfach nicht das Richtige gewesen. Wahrscheinlich, weil ich vorher noch ein Jahr Au-pair war, habe ich dann irgendwie dort gefunden, das fordert mich zu wenig und das gibt mir zu wenig für meinen Intellekt und habe dann irgendwie das Ziel aus den Augen verloren.
Au-pair hast du wo gemacht? Zum Französisch
in Lausanne, lernen? Zum Französisch lernen.
Ja, weil ich nehme jetzt gerade an, also in deinem heutigen Job sind natürlich Sprachen so und so.
Ja, muss schon ein bisschen
sprechen. Wie viele Sprachen kannst du?
Französisch, Italienisch, Englisch und ein bisschen Portugiesisch, weil ich gerne nach Brasilien in die Ferien gehe.
Also du hast eine kaufmännische Ausbildung gemacht dann nachher und dann bist du auch ein bisschen den Weg gegangen, oder? Wo hast du Sales hast du schon mal geschafft?
Ja, genau. Also ich habe dann meine Ausbildung gemacht bei Rohner und habe dann eigentlich habe ich so irgendwie wie das Gefühl gehabt, ja, ich gehe dann mal noch reisen. Dann ist in dieser Zeit irgendwo noch immer sind gerade die Olympischen Spiele in Sydney und irgendwie habe ich dann noch gedacht, das könnte vielleicht noch etwas spannend sein. Das ist dann nicht geworden. Und dann habe ich bei Procter & Gamble angefangen. Damals noch in Brattelen. Das war ein sehr spannender Job. Eine grosse amerikanische Firma. Und da haben wir halt ja, auch noch tolle Produkte verkauft. Und da bin ich im Sales Merchandising gewesen, eigentlich heisst das. Und dann konnte ich von dort dann nach Genf wechseln. Da bin ich 3,5 Jahre, glaube ich. Ich weiß es auch nicht mehr ganz so genau. Habe ich in Genf geschafft, habe ich natürlich Französisch gut können brauchen. Das Englisch habe ich mir vorher noch angeeignet, weil ich habe ja die Lehre abgebrochen. Und dann hat mein Vater ist ziemlich sauer gewesen auf mich und hat gesagt, jetzt machst du etwas, bis du eine neue Lehrstelle hast. Und dann habe ich das Liestl in der Manor geschafft und habe Lampen und Staubsauger verkauft. Und mit dem Geld habe ich mir einen Englandaufenthalt können finanzieren, 3 Monate. Und habe dann zuerst, bevor ich die kaufmännische Lehre angefangen habe, noch mein Englisch aufgemöbelt. Weil das habe ich gebraucht bei Rohner auch. Dort bin. Das war ja sehr eine internationale Firma. Und dann hatte ich natürlich dann bei Procter eigentlich nicht unbedingt Probleme gehabt wegen der Sprache. Ja.
Weißt du, es ist lustig, wenn du Leute hast als Gast im Baselcast, wo eben etwas wie erreicht haben im Leben und sie erzählen so Sachen, dann sind ja das schon schon so Anzeichen, dass du dir schon in dem Alter eben gesagt hast, okay, ich tue mir das selber erarbeiten und ich gehe dann da noch und mache das. Es ist ja nie, der Erfolg ist ja nie Zufall. Du hast Glück gehabt, da sind wir uns einig. Aber alle die Leute, oder, die haben immer schon wenn du mir das erzählst, das ist ja nicht, also weißt, das ist schon eine gewisse Eigenschaft, die du an den Tag legst.
Ja, aber es ist noch spannend, weil das ständige Wechseln, das ich am Anfang hatte, hat mir irgendwie auch fast das Glück genommen, dass ich überhaupt in dem Job bin, wo ich heute bin. Weil ich habe mich ja damals müssen bei Matthias Müller vorstellen. Und der hat dann meinen Lebenslauf angeschaut, weil ich dann doch dann noch ein, zwei Stationen hatte, wo ich nicht so lange war. Und er hat gesagt, ja, kannst du überhaupt etwas länger machen oder bist du nur eine flatterhafte Person? Und dann konnte ich irgendwie davon überzeugen, dass wenn ich dann mal das Richtige habe, dass ich dann auch wirklich Vollgas gebe in dem. Und das ist ja dann auch passiert.
Ja, und du, wenn ich jetzt auf deinem Lebenslauf da schaue, dann hast du ja doch, also zwei, drei Jahre hast du schon auch überall, vielleicht bist du nicht 10 Jahre geblieben, aber in dieser Zeit hast du doch gleich alles ein bisschen mitnehmen können. Und, ja. Und ich glaube, ich meine, der Job, den du ja heute machst, den kann man ja nicht in der Schule lernen.
Nein.
Das hat ja viel mit Lebenserfahrung zu tun und mit Wissen, wie gewisse Sachen funktionieren.
Ja.
Und von dem her hat halt gleich jeder Schritt irgendwo gleich ein bisschen den Rucksack gefüllt.
Ja, das denke ich auch. Weil man lernt viel, wenn man verschiedene Sachen macht. Man lernt viel, mit anderen Leuten umzugehen. Man lernt viel aushalten, kämpfen. Man lernt, dass Nein zwar einem zurückwirft, aber doch nicht das Nein ist. Ja, ich glaube, also ich bin sogar als Demo-Dame, hat man das früher gesagt, habe ich in Läden Oil of Olas an Frauen gebracht. Und ja, da habe ich viel gelernt. Und ich würde auch eigentlich keinen Moment von dem beruflichen Weg missen. Also es ist wirklich so.
Wo ist denn, du hast vorher gesagt, wo du bei Matthias Müller hast müssen oder dürfen bewerben. Also irgendwo ist ja mal der Kontakt gekommen zur heutigen Ballwassersession. Nennen wir es Ballwassersession, egal wie sie früher noch geheissen hat.
Ja.
Wo ist das gewesen?
Ich bin als freiwillige Helferin irgendwann bei der Reinknie-Session gelandet. Wie das ganz genau gegangen ist, kann ich auch nicht mehr so genau evaluieren. Das hat eigentlich kurz vor meinem Studium angefangen. Und dann bin ich dort als freiwillige Helferin gewesen, also Billett kontrolliert und so, wie wir das heute auch noch haben. Und dann habe ich eigentlich mein Studium abgeschlossen gehabt und dann hat mir damals kurz nach meinem Studium schon Rico Bonometti angerufen, wo ein anderer von diesen drei Gründer war. Und dann habe ich aber schon, das hast du da gar nicht von deiner Liste, einen Job gehabt bei der Firma Bernhard Rutz Organisation in Therwil. Und dann bin ich dort aber nicht sehr glücklich gewesen. Da bin ich eben auch nur ein halbes Jahr gewesen und habe dann einen Vertrag unterschrieben bei der Firma Deutsch Greter. Und in dem Moment hat mir der Rico angerufen und gesagt, hey, wir haben einen Job für dich, wäre das nicht etwas? Weil er ist ein guter Freund gewesen von einem Studienkollegen von mir.
Du hast ja wirklich alle Posten durchlaufen, von der freiwilligen Abendhelferin zur Marketingleiterin, stellvertretende Geschäftsführerin mit dem VR-Mandat und dem CEO.
Ja,
also hast du in deiner ersten Position schon glänzt? Bist du dort schon aufgefallen?
Ja, wahrscheinlich schon.
Ja, irgendwie muss es ja sein.
Ja, also
es war ein Kollege von ihm. Aber vielleicht hast du einfach schon diesen Job einfach mit Leidenschaft
gemacht. Ja, vielleicht bin ich während dem Studium schon aufgefallen. Ja, das kann ich nicht so sagen. Aber es ist dann eben so, ich habe ja dann den Job nicht genommen und habe eine Freundin vermacht. Und die hat mir erst 3 Jahre später wieder angerufen und gesagt, hey, bei uns ist jetzt wieder etwas frei und jetzt kannst du kommen. Und dann habe ich mich bei Matthias Müller vorstellen. Und dann ist es damals so gewesen, also wir sind ja damals eine Eventagentur gewesen und haben ja noch Corporate Events organisiert und das Festival ist ein Teil davon gewesen. Und dann habe ich halt, sind nur der Matthias und ich gewesen, die eigentlich das ganze Jahr für das Festival geschafft haben. Und dort habe ich wahrscheinlich einfach mit ihm halt haben wir uns gut kennengelernt und haben uns gelernt, einander vertrauen. Und dann ist das halt immer irgendwie ein grösser geworden, ist dort noch jemand dazugekommen, dort noch jemand dazugekommen. Und mein Sternzeichen ist Steinbock und wahrscheinlich bin ich einfach eine, die ein bisschen durchhalten will und manchmal auch mit dem Kopf durch die Wand will. Und ich weiss nicht, ob es an dem gelegen ist, aber das hat mir alles auch Spass gemacht.
Das erste Festival, das eben damals noch Rhein-Knie-Festival geheissen hat, ist die erste Ausgabe war 1986.
Ja.
Ja, weißt du noch, was dort in den Charts gelaufen ist?
Oh mein Gott. Ja, wahrscheinlich Holly Johnson. Also.
Ja, warte, also The Banshees.
Genau.
Walk like an Egyptian.
Yes, es geht. Toll. Walk like an Egyptian.
Ja, 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 das war total. Ja, dann Status Quo in the Army Now.
Oh.
Dann, was haben wir noch so? Falco.
Siehst
du? Ja. Ah, oh, Europe, The Final Countdown.
Genau, da haben wir alle mitgesungen.
Noch heute. Noch heute. Das ist ja schon, das ist ja schon erstaunlich, wie sich gewisse Songs einfach irgendwie in der Geschichte können halten können.
Ja.
Es gibt Lieder, wo wenn du die hörst, dann hast du einen totalen Flashback.
Natürlich.
Das, ja, kann schon, das kann schon nur Musik irgendwie.
Ja, das kann nur Musik. Deshalb kann die Welt auch nicht ohne Musik sein, weil die Menschen würden ihre Erinnerungen verlieren.
Ja.
Das ist, und das ist das, was das auch so faszinierend macht, dass in dem Bereich können zu arbeiten. Weil du hast, das hat man jetzt auch dieses Jahr an der Balois-Session gesehen, also der letzte oben, ich kriege gerade Hühnerhaut, da sind sich Menschen in den Arm gelegen, weil sie einfach the Power of Love wieder mal haben können lassen. Wo du eigentlich normalerweise gar nie mehr kannst live hören. Und alle haben ein Flashback für ihre erste Liebe oder was weiß ich. Und das, eben, Erinnerungen wären verloren, wenn es keine Musik gibt. Und das ist das, was uns Menschen ausmacht, dass wir können in Erinnerungen schwelgen. Kein reelles Feedback.
Was los ist denn du privat von Musik?
Privat?
Ja.
Das kommt ganz drauf an.
Oder anders gesagt, losest du die Künstler, die auch ans Festival kommen? Oder gibt es auch mal einen, den du gar nicht gut findest, aber du nimmst ihn rein, weil du einfach weißt, dass die Leute gut finden oder dass er sich gut verkauft?
Natürlich. Also ich kann nicht meine Hitparade bringen. Das geht gar nicht. Nein, du musst total offen sein. Also du musst einfach ein bisschen den Puls fühlen, was läuft, was finden die Leute gut, was ist gerade neu am Kommen und so planst du ein Programm. Also, und ich, wie soll ich sagen, meine Hitparade, die gibt es so irgendwie auch gar nicht mehr, weil ich einfach zu viel unterschiedliche Musik los. Also es gibt dann so ein paar Sachen, also zum Beispiel, wenn ich jetzt vielleicht ein paar Tage frei habe und dann fahre ich mal nach Italien, dann gibt es einen Klassiker, den ich immer los, wenn ich weiss, ich fahre ans Meer, dann höre ich Mare Mare von Luca Carboni. Das geht gar nicht anders. Und wenn ich dann irgendwie sonst in der Ferien bin, dann ich bin ja Windsurferin, dann taucht oft irgendetwas vom Jack Johnson auf. Oder dann ist es halt vielleicht, wenn ich so ein bisschen in andere Sphären will gehen, dann ist es halt vielleicht einmal ein Nils Fram. Es gibt dann vielleicht eher so einmal noch eine Stimmung.
Mhm.
Irgendwie. Oder
das ist eigentlich schön gesagt. Musik tut ja eben Emotionen und Stimmungen fördern und auch fordern, eben, dass du in dem Moment auch eben nach dem, ja, die sehnst.
Ja, aber ich kann mich noch an eine CD erinnern, das ist jetzt aber schon ein paar Jahre her. Ich weiß nicht mehr, wie der Titel war, aber die war von 30 Seconds to Mars. Und die CD, das ist so eine von den letzten, wo ich wirklich irgendwie es gefühlt eine Million Mal auf und runter gelost habe. Die hat mich damals so fasziniert. Der Sänger hatte so eine, irgendwie bin ich dort, glaube ich, so in einer aggressiven Phase gewesen und das sind alles so Songs, wo man konnte mitschreien und mitsingen im Auto und dann habe ich da wirklich, zum Glück hat niemand zugelost, aber Vollgas gegeben. Also das ist so eins von diesen Alben, wo ich mich wirklich noch mal erinnere, wo mich total aus den Socken gehauen hat. Aber sonst hat Musik viel bei mir mit Stimmung zu tun.
Balois Session zeichnet sich ja durch das aus, dass die verschiedene Künstler an einem oben haben. Und die haben nationale wie internationale Stars und ab und zu auch mal eben eine neue Perle. Gibt es irgendjemanden jetzt aus der Geschichte, wo du retourschaust, wo du sagst, ja, wo wir da auf der Bühne gehen, hat er noch niemand kennt und heute ist er wirklich bekannt?
Ja, also wir haben mega Glück gehabt damals mit Amy McDonald. Also, als wir sie gebucht haben, war sie eigentlich noch nicht ein Star gewesen. Wo wir das Programm veröffentlicht haben, sind die Leute total crazy gewesen und die Billets sind innerhalb von einer halben Minute weg gewesen. Und dann haben wir nochmal ein Konzert angesagt und es ist genau gleich gegangen. Ja, also dort haben wir sicher Glück gehabt und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass der Sam Ryder, den wir dieses Jahr hatten, der ja beim Eurovision Song Contest für England Zweiter geworden ist, dass der auch noch eine große Karriere vor sich hat.
Ich kenne ihn jetzt wirklich nur von YouTube und von den sozialen Medien.
Yeah.
Und er ist auch ein lustiger Vogel.
Also, total. Ja. Und das ist eben noch spannend. Das ist, er ist irgendwie, dass ich bin mal auf Spotify unterwegs gewesen und dann bin ich irgendwie über den Song von ihm gefallen, Whirlwind. Und ich habe, der Song hat mir total die Schuhe abgezogen, aber das ist schon länger her. Und dann habe ich eine Songliste machen für die Basler Zeitung. 17 Songs von jemandem aus Basel. Und dann habe ich diesen Song drauf gehabt, vom Sam Ryder. No Name. Und dann gibt es so Kongress in England, in London. Und das ist das erste Mal, wo ich wieder in den Flieger gestiegen bin, nach der ersten grossen Corona-Welle. Und dann dort an diesem Kongress kann man immer junge Musiker sehen. Und dann war dort der Sam Ryder drauf gewesen und hat drei Songs gespielt. Und dann habe ich gedacht, wow, und eben was für eine Bandbreite von der Stimme und so. Und dann ist er aber immer noch, also dann ist er zwar schon ein bisschen aus den sozialen Medien bekannt gewesen, aber er hat noch keinen Song gehabt und so. Und dann haben wir uns für den interessiert und dann habe ich gesagt, also es kann sein, dass wir den für das nächste Jahr buchen. Und in der Zwischenzeit ist er dann plötzlich von der BBC gewählt worden für Eurovision Song Contest und ich bin heute noch dankbar, dass wir den vorher gebucht haben, weil jetzt kann man den wahrscheinlich, jetzt zahlt man schon viel mehr. Und auf der Bühne, der Typ ist ein Wahnsinn. Also für den ist ja niemand gekommen bei uns an der Ballwalk Session, aber der hat schon ab dem ersten Song hat die Leute voll im Sack gehabt. Und alle sind nachher gekommen und haben gesagt, wow, was für eine Stimme. Und der hat mich erinnert an Freddie Mercury. Und der war allein auf der Bühne gewesen, mit einem Gitarrist auf unserer grossen Bühne und hat alle im Band gezogen. Also toll.
Ich weiss noch, irgendwann, hey, frag mich nicht, wenn das gewesen ist, der Elton John ist auch mal gekommen. Gell? Und irgendeiner mir gesagt damals, er hat eine Million verdient an dem Auftritt. Wenn man jetzt sagt, okay, die haben ein paar Tischchen, oder? Und die verkaufen die und dann kann man ja ungefähr ausrechnen, es ist ja relativ überschaubar, was die an Eintritt verdienen. Und dann haben die aber trotzdem die Messe, die sie zahlen müssen, und die haben trotzdem eben wahnsinnig aufwendige und gute Technik, auch die ganze Live-Fernsehaufzeichnung und alles. Ich meine, dort haben die von Anfang an ein brutal hohes Level angelegt, das kostet Geld, oder?
Yeah. Genau.
Also es gibt Konzerte, wo eine Band für eine Million auftritt und dann gehen wir an einem anderen Festival, machen sie es für 100'000, weil sie einfach das wollen.
Ja, das ist durchaus so.
Aber wie finanziert man jetzt so etwas?
Es ist
erzähl ein bisschen, komm. Was sagt, irgendetwas darfst du erzählen. Du bist eine Chefin.
Jo.
Eine Mitarbeiterin darf nicht sagen.
Nein, also ich glaube, anfangen muss ich mit dem, dass das, was wir mit der Ballwalk-Session machen, das ist eine Herzensangelegenheit. Dort geht es wirklich nicht, also wir haben ja auch bewusst nur 1'500 Leute. Gewisse Künstler könnten von 15'000 Leuten spielen, aber dann wäre es nicht mehr das Gleiche. Und das ist einfach auch das, was das Festival ausmacht. Und ja, wir nehmen beschaulich ein mit unseren Ticketeinnahmen, aber wir brauchen Sponsoren. Also ich bin dankbar, der Ballwas, dass die uns so unterstützen. Allen anderen Sponsoren, die Basler Kantonalbank, der Amag, der Novartis, der IWB, der Stadt, dem Kanton Basel-Stadt, der mit uns jetzt wegen unserer Fernsehausstrahlung eine Marketingpartnerschaft gemacht hat. Ich bin dankbar. Ohne das würde es nicht gehen. Und wirklich, das ist ein Idealistenprojekt.
Aber haben auch noch so, weißt, so kleine Festivals, die kämpfen dann um irgendwelche Kulturfonds, können die das, werden die breit unterstützt? Weil das hörst du immer vom Roger Brennwald, dass er sagt, also zumindest zu wenig Unterstützung von der Stadt Basel.
Ja, wir tun uns das hart erarbeiten. Also wir müssen uns das hart erarbeiten, weil sonst gibt es das Festival nicht. Also du kannst, wir kriegen keine Subventionen, wie das Theater gibt. Also wir arbeiten privat auf unser eigenes Risiko und je mehr Gas wir geben als Team, desto grösser sind die Chancen, dass das Festival kann bestehen. Wenn wir sagen, wir geben kein Gas mehr, dann besteht das Festival nicht mehr. Und das ist einfach anders. Eben wir sind nicht wie ein Theater, wo Millionen von Subventionen kriegt, sondern es ist ein Idealistenprojekt. Und das muss man einfach sehen. Also wir könnten auch sagen, wir machen das viel grösser und dann machen wir 10'000 Leute rein und dann würde es sich wahrscheinlich vielleicht viel mehr rendieren.
Aber das Problem ist ja, die können ja nicht aufskalieren. Oder die wollen nicht.
Nein,
oder?
Wir wollen nicht
eben,
aufskalieren.
Dann würde der Clubcharakter ja verlieren.
Ganz genau.
Aber ich meine, okay, du hast auf der einen Seite hast du deine fixe Infrastruktur, die sich irgendwo mal eingependelt hat. Vielleicht ist noch etwas mit der Sicherheit, die immer so schwieriger und teurer wird.
Es wird alles immer teurer.
Immer teurer, okay.
Aber dann auch Stagehands, weißt du, jetzt mit dieser ganzen Krise hast du natürlich keine Leute mehr in dieser Branche. Also das Jahr ist alles.
Und dann kannst du natürlich, du kannst punkten, wenn natürlich Künstler zu euch ins Festival kommen, die sagen, hey, ich will dort einfach unbedingt einmal auftreten, dann komme ich einfach ein bisschen weniger und dann hast du weniger ausgegeben und dann bleibt mehr hängen. Aber habt ihr dann auch noch Einnahmequellen? So wie ich es verstanden habe damals, habt ihr wirklich von Anfang an das mit diesen TV-Rechten für euch recht clever gelöst?
Ja, aber das gibt kein Geld. Vergeht.
Also, das wollte ich eine Frage. Wenn heute einer einen Film produziert, dann kannst du ihn noch 5 Jahre bei einem Streamingsportal probieren zu verkaufen. Also die haben nicht noch zusätzliche Einnahmequellen. Es ist wirklich nur der Verkauf von diesen Tickets plus die Sponsoren.
Sponsoren, Gönner, ja. Das ist das, was wir machen. Weil heute, das ist eben auch ein Problem von Spotify, dass ein Label heute ja auch kein Geld mehr verdient. Also wir müssen sehr viel auch mit den Labels verhandeln, dass wir überhaupt die Rechte haben. Und die Produktion von den Aufnahmen, die wir machen, das kostet so viel Geld. Und es ist Kultur. Es ist nicht Fußball. Es ist nicht Tennis. Es ist Musik. Und also nicht Fußball, nicht WM. Da bleibt am Schluss nichts übrig. Also wir müssen uns jedes Jahr überlegen, machen wir das? Weil das kostet einfach viel. Und wir haben uns das auch auf die Fahne geschrieben, weil wir wollen etwas machen für die Stadt. Wir wollen Standortmarketing betreiben. Jetzt sind 9 von unseren Konzerten auf Arte Concert. Und dann kann man das international anschauen. Das ist auch so etwas, oder? Wir wären eigentlich besser bedient, wenn wir das nicht machen. Und ich kämpfe jedes Jahr wie ein Löwe für die Rechte und ich kämpfe dafür, dass wir die Konzerte können ausstrahlen können. Rein betriebswirtschaftlich hätten wir das schon lange müssen abschaffen.
Aber die sind auch immer ausgebucht. Also ich habe irgendwo gelesen, dass die immer eine Auslastung haben von 90%, 90-100% über Jahre. Ja. Was vielleicht dann auch mit dem zu tun hat, dass die halt trotzdem euch so können den Namen machen und so bekannt sind, dass zumindest die Tickets immer können gut verkaufen.
Ja, und da bin ich wirklich auch sehr dankbar, weil das jetzt das Jahr überhaupt nicht zu erwarten war, weil man ja wirklich viel gehört, dass die Kultur Mühe hat, Billets zu verkaufen, dass sie weniger Billets verkauft und so. Und ja, da bin ich wirklich sehr dankbar. Und ja, wir haben es wahrscheinlich wieder geschafft, dass wir ein tolles Programm angekriegt haben, obwohl viele mir gesagt haben, ja, das Jahr haben wir ja gar keine grossen Stars. Aber was sind grosse Stars? Wir haben die grössten Stars gehabt, von den Jungen, die geht. Und dann sind nicht nur die Elton John oder trotz die jüdischen Stars, sondern da kommen viele junge, neue Stars an, die gross sind und man weiss es eben nicht. Die sind gross auf TikTok, die sind gross auf Instagram, die sind gross so. Und dann füllen wir den Saal und da haben wir, ja, da muss man einfach schauen, wo man sich hin entwickelt. Aber klar, wir würden auch, wenn der Paul McCartney würde kommen, würden wir den auch nehmen. Keine Frage.
So ist es nicht,
die Frage ist dann eben wieder, ob es Portemonnaie stimmt. Aber wir brauchen Sponsoren, wir brauchen Mäzenen, wir brauchen Gönner, damit das stattfinden kann.
Jetzt kann man doch sagen, Balois Session ist dein Leben, oder? Ja. 365 Tage im Jahr.
Ja. Ja. Das ist ein Privileg.
Was machst du denn, wenn du nicht, also wenn jetzt wirklich willst abschalten? Vorher hast du gesagt, Italien, Surfen.
Ja, ich tue sehr gerne Windsurfen. Also jetzt darf ich dann wieder gehen im Januar. Gehe ich wieder nach Brasilien.
Ah, ich habe gerade gesagt, du musst weiter weg, dass das Wasser nicht zu kalt ist.
Ja, genau. Gehe ich nach Brasilien. Und,
wie viele Ferien machst du im Jahr?
Ich gebe zu, jetzt im Januar mache ich ein bisschen länger, weil ich bin sehr müde. Ich brauche nach diesen 2 Corona-Jahren auch und jetzt nach diesem Jahr und viele neue Leute im Team. Jetzt gehen wir mal 2 Wochen mehr als sonst.
Aber das heisst, mal einen Monat.
Ja, einen genau.
Monat darfst du verschwinden.
Also ich bin nicht da, aber ich tue trotzdem ein bisschen arbeiten. Aber das ist ja heute zum Glück möglich. Wahrscheinlich. Ja, doch, ich habe es auch schon gemacht. Los, wenn ich Ayurveda mache, das mache ich auch, das will ich dann nächstes Jahr wieder machen, dann habe ich 3 Wochen kein Handy. Und dann komme ich wirklich heim wie ein neuer Mensch. Das ist schon nochmal ganz eine andere Nummer, wenn man wirklich 3 Wochen nicht schafft. Und du merkst auch, wie das von dir abfällt, wenn du einfach nicht auf das Handy schaust. Irgendwann vergissest du das Handy. Aber aus diesen Ferien wird ich sicher trotzdem ein bisschen arbeiten. Ich hoffe, mein Liebster hat das nicht gehört, weil das wird er wieder nicht so lustig finden.
Und wie hast du das jetzt aufgebaut bei dir? Bist du das Nodelöhr in der Firma, weil die Stars nur mit dir reden wollen? Oder ich meine, die haben ja, wie groß ist euer Team? 12 Vollzeitstellen?
Ja, nein, es sind nicht 12 Vollzeitstellen. Ich glaube, im Moment sind es 9 Vollzeitstellen, wir haben ein paar Teilzeiten, wir haben nicht mehr so viel jetzt wie vorher. Nein, also ich habe natürlich jemanden, der mit mir im Programm zusammenarbeitet. Und jetzt, wenn ich den Weg bin, tut sie die E-Mails beantworte. Ich sage ihr einfach so und tun uns ein bisschen unterhalten. Ich habe jetzt neu wieder eine Dame in der Geschäftsleitung und wir haben eigentlich für Kommunikation jemanden, für die Online-Medien jemanden, wir haben im Ticketing Leute. Aber klar, es ist jetzt natürlich so, jetzt ist der grosse Hype durch, jetzt schliessen wir das Jahr ab und dann tun auch alle ein bisschen Ferien und ein bisschen Überstunden abbauen und so. Jetzt ist schon ein bisschen ruhigere Zeit allgemein in der Organisation. Aber im Programm müssen wir natürlich trotzdem so dranbleiben.
Aber ist es so, dass die auch, haben die auch Anfragen oder ist es immer von null, dass die auf die Stars zugehen?
Also wir haben schon viele Anfragen, aber die ganz grossen Stars, die muss man natürlich hofieren. Also da muss man mit immer wieder fragen und dann eben muss die Offerte stimmen und dann braucht es das richtige Budget und dann muss man auch sagen, nein, dann kommt der halt nicht, weil der gibt uns nicht, also der akzeptiert unsere Offerte nicht, dann sagen wir, okay, next year. Und das, ja, und dann gibt es aber die, die mal da sind, die werden alle wieder kommen. Also dann müssen wir nur normalerweise einmal anfragen. Bei Melton John vielleicht schon noch ein bisschen mehr anfragen. Weil das ist ja jetzt mittlerweile, also ich meine, das ist ja auch spannend. Wo wir ihn gehabt haben, ist er schon so, mal so ein bisschen nicht ganz so in dem Hype gewesen, wie er jetzt ist. Gut, jetzt hat er auch gesagt, er hört auf und jetzt will ihn jeder noch mal hören. Aber ja, das ist schon eine Riesensache gewesen. Also auch der Alicia Keys war auch eine Riesensache.
Nein, die haben ist auch eine Riesensache. Absolut. Ja. Und ich finde es so das schön, wie du brennst noch von das.
Total.
Ja. Und also jetzt machst du es doch schon ein bisschen. Und ja. Ich meine, wenn du jetzt vorne schaust, oder, was kommt noch? Also nicht jetzt welche Künstler. Weißt, ist das, hörst du auf mit dem wahrscheinlich?
Ja, also...
Vorher warst du eher wechselhaft.
Ja, nein, ich höre auf.
Du hörst auf. Also du ziehst es durch.
Ich höre auf.
Und irgendwann brauchst du auch mal eine Nachfolgeregelung.
Ja, genau. Ja. Weil ich möchte nicht die sein, die mit 75 immer noch dort auf der Bühne steht. Das ist auch nicht angebracht, weil die Musik ist etwas, wo jung ist, wo man drinbleiben muss. Und da muss man irgendwann aufhören. Ich werde nicht ein Dinosaurier sein in diesem Business. Von denen gibt es schon genug. Ich werde das nicht sein.
Und was wünschst du dir noch für dein Leben? Jetzt mal abgesehen vom Beruf. Dort hast du den Fülle gefunden, kann man sagen.
Im Beruf habe ich den Fülle gefunden. Ja, dass ich bin in einer tollen Partnerschaft. Ich hoffe, dass das so bleibt. Er muss viel erdulden, aber er weiss, dass ich für das Festival brenne. Ich Gesundheit. Viele Menschen um mich herum, eben wie auch der Matthias, sind mit dem nicht gesegnet gewesen. Ich hoffe, dass das so bleibt. Und dass noch viel gute Musik kommt und dass ich das in eine gute Balance kriege und dass das Festival noch ganz lange wird bestehen, weil ich denke, es ist etwas Tolles, es ist eine tolle Sache für Basel. Ich denke, wir dürfen stolz sein, dass wir so etwas in Basel haben und ich denke, dann bin ich schon ziemlich zufrieden, wenn das alles eintrifft.
Beatrice Stirnimann, CEO von der Balwas Session. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Du brennst von das, man spürt das, machst das weiter. Schön, das zu sehen so. Und Dankeschön für das, was du auch von Basel machst.
Danke nochmal für die Einladung. Hat Spass gemacht.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.